die Kinderbuchpraxis mit Mr. Ralf und Dr. Stefan.
Du Stefan, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr mit der Zeit gehen.
Sag mal, was machst du dann da die ganze Zeit?
Was fummelst du dann? Telemedizin, das machen heute alle und das müssen wir auch machen, weil das Großartige ist, dann kannst du bundesweit, weltweit Menschen in deine Praxis holen und kannst sie behandeln. Das ist eine wunderbare Idee.
Aha, und das stöpselst du da. Da, was ist das?
Ja, wenn ich das jetzt hier zusammenstöpsel, dann haben wir hier auch ein Wartezimmer, wo wir die Leute schon mal einladen können, warten können, wie in unserem echten Wartezimmer in der Kinderbuchpraxis auch.
Moment mal, was du? Das ist ja unser Wartezimmer auf dem Bildschirm.
Selbstverständlich.
Also, wie machst du das? Ist unser Wartezimmer. Tatsächlich. Nur virtuell.
Ja.
Ah, ja.
Und da sind auch schon welche drin.
Das sieht sie. Moment, jetzt. Warte mal, rechts sehe ich auch schon die Karteikarte.
Jetzt im Wartezimmer, Dieter Zipfel und Finn-Ole Heinrich, beide KinderbuchautorInnen. Willkommen in der Kinderbuchpraxis.
Dann schön, dass ihr da seid, Finn-Ole Heinrich und Dieter Zipfel in Berlin. Und ihr lebt abwechselnd in Berlin und Südfrankreich.
Ja, aktuell nicht mehr.
Wegen der Pandemie aufgegeben.
Genau. Ja, naja, tatsächlich wäre das jetzt auch ein Grund, aber wir haben auch vorher entschieden, nach Berlin zu ziehen, weil unser Kind jetzt in dem Alter ist, dass es einen festen Kita-Platz braucht. So.
Und wir auch. Wir sind auch in dem Alter, wo unser Kind einen festen
Kita-Platz braucht. Ja, jeder von uns hat im Moment so 4-5 Stunden am Tag
maximal
frei vom Kind und die kann er sie nach eigenen Ermessen nutzen, um den Körper wiederherzustellen und entweder nochmal ein kleines Nickerchen zu nehmen oder ein paar Liegestützen zu machen oder Yoga oder joggen zu gehen. Oder er hat fiese Deadlines und kann das nicht machen und muss in die Tasten hacken.
Genau, aber
das machen wir so echt 50-50. Also ja. Wir haben die Tage streng getaktet. Und
das Kind zwingt zur Disziplin sozusagen.
Ja.
Ja, schon.
Wobei ich auch glaube, der Job auch eigentlich. Also ich weiß es nicht, aber ich hab gerade letztens in einem Artikel gelesen, dass viele AutorInnen berichten, dass sie eben so einen ganz strengen Ablauf haben, von wann bis wann sie eben schreiben, von wann bis wann sie meinetwegen E-Mails bearbeiten oder so, weil sie sonst, und so geht es mir auch, also sonst verliert man den Faden einfach oder sonst zerfranst alles irgendwie ineinander und man kann es sich, glaube ich, gar nicht so richtig leisten, nicht so streng zu sich zu sein.
Das ist auch so eine Beobachtung aus meinem Studium. Ich habe ja sehr frei Filme machen studiert und da sind gar nicht so wenige Leute also Kommilitonen von mir, Kommilitoninnen gescheitert in diesem Studium und zwar nicht, weil sie irgendwie weniger Talent oder so mitgebracht hätten, sondern einfach, weil die mit der Freiheit, die vor ihnen lag, nicht so klar kam und sich nicht disziplinieren konnten. Also es ist so eine totale Frage von Selbstorganisation, freier Künstler zu sein, habe ich so das Gefühl. Also wenn man damit einigermaßen gut kann und sich hinsetzen kann und streng mit sich sein kann, im Zweifelsfalle so, dann hat man auf jeden Fall ein wichtiges Ding in seinem Leben geregelt.
Na, wir hatten ja mit Cornelia Funke gesprochen und da war ja auch ganz klar, all das, was sie an Papierkram, an Gesprächen, an Presseterminen macht, das ist festgelegt am Tag auf den Morgen, weil danach ist kreative Zeit, da soll entsprechend nicht dauernd einer durchklingeln oder nicht dauernd irgendjemand stören, damit man das auch effizient und konzentriert machen kann. Ja. Und das ist ja, glaube ich, eine sinnvolle Einteilung, die muss jetzt nicht so aussehen, aber zu sagen, nee, in meinem Tagesablauf gibt es den Zeitraum für solche Sachen wie dieses hier, sich mit Leuten unterhalten.
Wir konnten euch bewundern als Familie beim Deutschen Literaturpreis, bei der Preisverleihung. wo das war ja nun alles ganz anders als sonst, pandemiebedingt, wo man nach Hause dann geschaltet wurde und dann auch zu euch, weil Dieter den Preis, Deutschen Jugendliteraturpreis, bekommen hat für »Wie der Wahnsinn die Welt erklärt«. Und da wart ihr alle zusammen zu sehen. Das ist ja auch ein Statement irgendwo.
Ja, es ist auch einfach eine Notwendigkeit gewesen.
Okay. Also,
ich meine, ich kann nicht aus dem Zimmer gehen, wenn meine Frau für den wichtigsten deutschen Jugendpreis nominiert ist und der Kleine kann noch nicht irgendwie in einem anderen Zimmer
sein. Ja, ich finde das interessant, dass du sagst, das ist ein Statement. Das war auf jeden Fall nicht so gemeint. Andererseits passt es zu unserem Leben oder ist es auch nicht irgendwie falsch, das als
Statement? Nee, es war sehr sympathisch.
Ja, das, genau. So war es jetzt von uns auch gemeint. Ja. Also es war, manche waren, hat man gemerkt, die waren noch ein bisschen, fremdelten mit Technik und mit Kamera und mit Laptop irgendwo und das war bei dem einen oder anderen sehr steif und bei euch war das sehr, sehr lebendig und das hat dem Ganzen ja natürlich sehr gut getan.
Von wie Haustür auf, kommt rein.
Ja.
So.
Ja, stimmt. Ja, das war, habe ich jetzt irgendwie ein paar Mal gehört, das finde ich total schön. Ich freue mich da total drüber, dass das Leute wirklich gesehen haben und sich darüber gefreut haben. Das ist ja das, weswegen es auch kein Statement oder nicht als Statement gemeint war, glaube ich, dass obwohl wir irgendwie natürlich wissen, dass das ausgestrahlt wird und so weiter, sind wir uns ja nicht oder war ich mir nicht bewusst in dem Moment, dass da Menschen tatsächlich irgendwie auch zu Hause sitzen und das tatsächlich sehen, uns sehen irgendwie. Also dieses Bewusstsein war irgendwie gar nicht da in dem Moment. Und ich freue mich eher, wenn ich jetzt immer wieder von Leuten höre, wir haben euch gesehen und das war cool. Und wir haben uns so mit euch gefreut. Und
war
so
spontan und war gut so. Ganz, ja, genau. Ganz einfach.
Ja, da ich ja die Zahlen kenne, das waren sogar ganz schön viele Menschen, die das gesehen haben. Ja. Das muss man fröhlicherweise.
Wie viel?
Also live haben das bestimmt 2.000, 3.000 Menschen zu dem Moment auch gesehen. Das war für uns schon auch ein großer Erfolg, dass das wahrgenommen wurde und dass die Leute sich wirklich auch zu der Uhrzeit für diese Veranstaltung eingewählt haben und sich das live dann auf Handy, Rechner, wo auch immer angeguckt haben.
Ja, haben
und im Nachhinein wurde das auch noch fleißig angeklickt, weil der Gesamtfilm mit allen Preisverleihungen ja auch noch im Netz steht. Also das, wir sind sehr zufrieden damit und von daher haben das alle auch live durchaus gut mitbekommen. Aber jetzt habt ihr ja quasi dann zwei Familien-Momos. Ein Momo hat für den Ole ja schon für Frag der Zwerg bekommen. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber jetzt gibt es noch eine zweite Momo auch im Haushalt.
Ja.
Ist das dann ist das ein besonderes Gefühl, wenn man sagt, guck mal, wir sind jetzt ein Autorenpaar und wir haben beide jetzt gezeigt, die Oscars des Kinder- und Jugendbuchpreises in Deutschland bekommen. Ist das
völlig unglaublich, ist das für mich. Also ich finde, es fällt mir immer mal wieder so richtig ein irgendwie und ich finde es großartig. Ich genieße das und finde es, also ich hätte es niemals für möglich gehalten. Ich finde es einfach richtig toll, ja.
Ich auch. Ich finde das unfassbar. Es ist ein unfassbares Glück, was uns dazu gefallen ist. Wir sind so stark zusammen. Also das ist so toll, finde ich. Ich meine, dieses ganze Schreiben und Künstler sein und so, das ist ja was, kann ja was sehr Fragiles sein und es hat mich immer, das war immer für mich irgendwie so das Schwierigste an diesem Job, den ich wirklich sehr liebe und mir ja sehr gewünscht habe, dass ich da irgendwie hinkomme, wo ich jetzt sein darf. Und das Schwierigste für mich war, dass man damit so oft so allein ist. Und jetzt ein so festes, cooles Team zu sein und sich so gegenseitig in den Denkprozessen unterstützen zu können. Also weil man als Autor ja noch anders als Filmemacher für viel längere Zeiten so alleine in seinem Kopf ist. So manchmal, weiß ich nicht, ein halbes Jahr lang irgendeine Geschichte mit sich rumträgt und im Prinzip keinem davon erzählen kann. Das ist jetzt einfach weg. Wir gehen, also aktuell jetzt gerade nicht so viel, aber normalerweise ist ein großer Teil unserer Zusammenarbeit eben auch einfach zusammen spazieren zu gehen oder uns zu unterhalten darüber, was gerade in uns vorgeht an Geschichten oder welche Geschichten wir sogar gemeinsam zusammen entwerfen und so. Das ist Wahnsinn, das zu können. Ich hatte persönlich ja schon lange Jahre einen ganz, ganz engen Mitarbeiter sozusagen, also einen alten Freund, der mein Lektor ist, Jan Oberländer, mit dem das auch toll ist, wo ich wirklich nur dankbar war schon immer, dass ich den schon so lange habe. Den habe ich mit 20 oder so kennengelernt. Und seitdem begleitet der mein Schreiben ganz intensiv. Aber der schreibt halt nicht selber, sondern der kritisiert sozusagen nur, was echt auch schon ein Riesending ist. Ich weiß, ich kenne nicht so viele andere Autoren, die so ein enges Verhältnis haben zu jemandem, so ein vertrauensvolles Kritikerverhältnis oder so. Und der ist jetzt auch für Dieter auch ein ganz wichtiger, enger Lektor. Aber unsere Beziehung setzt da halt noch einen drauf, weil wir halt miteinander schreiben. Also wir schreiben ja wirklich so, dass wir zusammen eine Geschichte entwerfen und dann teilen wir die 50-50 auf und wir schreiben sozusagen gleichzeitig an dem gleichen Text. Das ist, glaube ich, echt selten und ein großes Glück, dass das so funktionieren kann.
Da wäre gleich zu fragen, ihr habt ja jetzt neu, ist erschienen von euch, Schlafen wie die Rüben, was Tine Schulz illustriert hat. Und da, wie seid ihr da vorgegangen? Also wir haben da einen Text auch in Reimform. Man merkt, dass da wahnsinnig viele Ideen dabei sind. Wie habt ihr das gemischt? Das muss ja auch irgendwie ein bisschen sortiert, es muss geordnet werden, bis es dann am Ende sozusagen, bis das Chaos sich wieder in der Ordnung fügt. Habt ihr die Ideen purzeln lassen? Habt ihr Brainstormings ohne Ende gemacht? Habt ihr Plakatwände, wo alles drauf gepinnt wird und wieder verrückt wird? Wie habt ihr gearbeitet?
Oder vormittags schreibt der eine in seinen 4 Stunden und gibt dann das Manuskript mitten im Satz an den nächsten weiter.
So
den
nächsten.
Ja.
Die stille Post so ein bisschen. Nein, also ja, genau. Viele Ideen wären da denkbar.
Genau. Also es ist gar nicht, also es gibt keine Methode, außer dass jeder von uns seine Ideen mit auf den Haufen wirft. Und sich sozusagen die Struktur, also das ist ja natürlich bei dem Text ein bisschen speziell, das war sozusagen das, was am Anfang kam, genau der Rahmen. Erstmal war eben die Idee oder eine Geschichte zu schreiben, in der alles, also wo man sozusagen als Leser in weiß, okay, da stimmt was nicht. Also man erkennt es, aber man weiß, da ist was durcheinander. So, das ist jetzt erstmal das ganz Grobe, was wir dachten, da haben wir irgendwie Lust drauf, sowas zu schreiben. Und dann mussten wir halt suchen nach etwas, wo man eben als Leserin sofort weiß, da stimmt was nicht. Und haben gedacht, okay, das können Rituale sein, die in einer Familie herrschen. Sowas wie wird Geburtstag gefeiert oder eben wie wird ins Bett gebracht, so. Das war das Erste, dann kamen die Figuren, die Familie und dann eben das Spezielle, wie funktioniert denn ins Bett bringen bei denen? Und dann noch die Idee dazu, dass es sich reimt, dass der Reim irgendwie, also da musste man natürlich sozusagen von hinten gucken.
Genau, wir haben erstmal diesen schönen, also den wirklich den funktionierenden Reim vom Ende geschrieben und ihn danach verschüttelt.
Genau.
Das ist ein schönes Wort, genau, verschüttelt. Mhm. Ja.
Und ja, ich glaube, wenn ich mich so richtig erinnere, war das tatsächlich so einfach, dass wir so, ich glaube, dass wir wirklich erstmal so gleichzeitig geschrieben haben an dem Endreim, so wirklich, also nebeneinander am Schreibtisch sozusagen. Und dann die beiden Texte, die dann entstanden sind, so die besten Teile zusammengebastelt haben irgendwie. Und dann immer so hin und her und überarbeitet haben.
Mhm. Wie ist das dann, wenn man die besten Teile sozusagen rausfinden muss? Also da kann es ja auch kleine Kämpfe geben, warum das eine besser sein soll als das andere, weil vielleicht liegt die Qualität des einen in irgendeiner ganz bestimmten Sache oder ist einer von euch, der sagt, na, das ist doch wohl klar und der andere widerspricht vehement, weil überhaupt nichts klar ist.
Also was total hilft auf der einen Seite ist, dass wir einen ähnlichen Geschmack haben. Sehr, sehr, sehr ähnlich wahrscheinlich sogar. Also, dass wir, wenn der eine was richtig gut findet, ich glaube, es ist noch nie passiert, dass der andere es irgendwie richtig schlecht findet oder so. Das hilft. Und andererseits ist es schon so, natürlich ist das, ist unser Zusammenarbeiten auch nicht nur harmonisch und rosarot, sondern da spielen auch, also kann ich jetzt für mich sagen, auch manchmal Verunsicherungen eine Rolle oder und das kann natürlich passieren, gerade in einem Moment, wo ich was geschrieben habe und dann tauschen wir es aus und es wird irgendwie klar, der an der Stelle ist das, was Finn geschrieben hat oder vielleicht sogar vieles von dem, was er geschrieben hat, finde ich auf einmal viel besser. Dann bin ich verunsichert in meinem Schreiben.
Wenn er besser schreibt, bist du verunsichert?
Ja, das kann passieren.
Okay.
Einfach weil, ich war sowieso bis vor gar nicht so langer Zeit einfach relativ schnell zu verunsichern, weil ich ja auch noch nicht lange in diesem Beruf arbeite. Ne? Ich bin jetzt irgendwie an der Stelle angekommen, wo ich nie gedacht hätte, dass ich da überhaupt hinkommen kann in diesem Beruf und auch habe sogar auch eine Sicherheit erlangt, die von der ich irgendwie lange geträumt habe sozusagen. Mhm. Aber ja, also es kann natürlich schon, es kommt dann nicht so, bisher jedenfalls nicht, zu einem Streit, wer jetzt das Bessere geschrieben hat, sondern eher zu, für mich zu, kam es manchmal zu Momenten, wo ich gedacht habe, ah Mist, ich sollte ihn das alleine machen lassen, der kann das viel besser als ich. So. Das ist dann sozusagen die Herausforderung, glaube ich, für Finn, mich dann auch immer mal wieder da rauszuholen.
Aber das ist, glaube ich, die einzige wirklich, also ich war eigentlich gerade so irritiert, dass du sagst, es ist nicht alles rosa-rot. Ich empfinde das ja schon alles als ziemlich rosa-rot bei uns. Also in der Arbeit ist es ja wirklich eigentlich unglaublich, wie gut das alles funktioniert. Und das ist, das stimmt, die Verunsicherung auf deiner Seite, die jetzt aber auch echt gerade durch das vergangene Jahr gut wegmassiert wurde, die ist tatsächlich das Einzige, was mir so einfällt, was wirklich
was so als
ein bisschen,
Störung.
Ja, was als Störung oder als Schwierigkeit so im Weg lag. Und sonst ist es echt, also ich bin überrascht oder sehr froh darüber, dass wir beide so einen starken Teamgedanken haben, dass auch keine Eitelkeiten irgendwie da so eine Rolle spielen.
Aber bei dieser Verunsicherung würde ich nochmal nachfragen, gab es da irgendwie so einen Klick, wo man gemerkt hat, nee, jetzt fühle ich mich in der Rolle als Autorin angekommen?
Ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann nicht einen Punkt benennen. Es ist schon die Summe, aber ich weiß auch, dass es viele Schritte gab, zum Beispiel eben dieses auf die Antwort von Hansa warten. Da wusste ich so, oder da dachte ich, also wenn die mich nehmen, dann bin ich Autorin. Dann kann ich das. Hört sich vielleicht auch ein bisschen naiv an, aber irgendwie war das so. Das war eine riesige Sache für mich.
Ist ein Qualitätsnachweis sozusagen.
Genau, der Verlag ist einfach toll. Und ich habe die Bücher von denen als Zwölfjährige geliebt. Und alles geliebt, so ungefähr, was da in dem Verlag rauskam für Kinder und Jugendliche. Und also es war auf jeden Fall eine Riesensache. Und trotzdem blieb der oder hielt der Effekt dann nicht so lange an. Und ich glaube, das hat, also die Verunsicherung kam relativ schnell wieder. So, ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass das für mich ja auch zum Beispiel total neu war, herauszufinden, okay, man schreibt einen Text, der Verlag nimmt ihn an, bis das Buch aber erscheint, dauert es ja noch mal Jahre sozusagen.
Gefühlte Jahre.
Ja, ja. Und also da passiert dann erstmal nicht mehr an Rückmeldung. Ne? Der Verlag sagt, ja, das ist riesig, aber dann passiert erstmal nichts mehr, was dir als, also dir die Rückmeldung gibt, du machst das gut oder so. Weil der Deal ist ja sozusagen gemacht. Und dann ist es schon so, dass dieses letzte Jahr mit all dieser Anerkennung von außen, also nicht von dem Verlag, der ja auch irgendwie Geld verdienen will mit dem Buch und nicht von dem Mann, mit dem ich arbeite, der ja auch mein Ehemann ist, sondern von außen, von Leuten wie dem Reich Ranitzky der Kinder- und Jugendliteratur.
Echt? Wer war das denn?
Dass diese Leute sagen, die kann das und das eben ausdrücken in dem Stipendium, in den Preisen. Das war für mich echt existenziell. Also das war total, dieses letzte Jahr hat mich dahin gebracht.
Hatte die Verunsicherung davor vielleicht auch damit zu tun, dass sozusagen du eben neu reingekommen bist und Finn ja ja, ich sage jetzt mal, arriviert ist. Also die Räuberhände werden in Theatern gespielt. Die sind in einigen Bundesländern Abiturlektüre.
Paulina ist wahrscheinlich in mehrere Sprachen übersetzt.
Ist in mehrere Sprachen übersetzt. Großartiger Roman, der bis heute sozusagen, also der hat Klassikerpotenzial, wo man sagt, den wird es auch in 20 Jahren und in 40 noch geben. Und du steigst eben neu ein und das vielleicht von außen, ich weiß es nicht, ob es so ist, aber ob von außen dann gespiegelt wird, ah, der berühmte Autor und ach ja, und was machen Sie?
Ja,
ach ja, auch, ah, interessant, aha.
Und warum?
Ja, und warum, genau, genau.
Kann man davon reden. Doch, da gibt es auf jeden Fall auch die eine oder andere schöne Anekdote, wie ich da aufgenommen wurde. Aber ja, also klar, es ist nicht leicht, in diesen Beruf einzusteigen und dann gleich mit jemandem zusammenzuarbeiten, der das so wahnsinnig gut macht wie Finn. Natürlich hat das auch totale Vorteile, weil er eben so uneitel ist, dass er also alles, was er da kann, auch einfach sehr offenherzig mit mir immer geteilt hat. Also es hat total viele Vorteile und es ist natürlich eben auch nicht leicht, weil es, wenn man sich mit diesem Menschen misst, ja, dann das ist einfach eine schwierige Situation, auf jeden Fall.
Ich hoffe, Finn strahlt jetzt vom rechten bis zum linken Ohr bei so vielen Liebeserklärungen.
Ja, am besten gar nichts dazu.
Naja, und ich kann auch nur aus dem Nähkästchen plaudern, das darf ich vielleicht in dem Zusammenhang auch. Wir wussten in dem Moment, als wir auch das Stipendium vergeben haben, nichts über die familiären Verbindungen, sondern wir haben das Buch gehabt und haben eine Person dazu gesehen, aber mehr nicht. Und selbst wenn wir es gewusst hätten, hätte es keinen Einfluss auf die Entscheidung nehmen dürfen und hätte es wahrscheinlich auch nicht getan, weil das ist immer das Schöne daran, man sieht Büchern ja nicht an, wer als Mensch dahinter steckt. Ja. Und jeder Name kann ein Pseudonym sein und jeder Glaube an eine Frau, die das geschrieben hat, kann am Ende auf der Bühne ganz anders aussehen oder umgekehrt. Und das ist ja was, wenn man es ernst nimmt, dann steht halt einfach nur das Buch für sich. Und das ist auch gut so.
Also der Text muss überzeugen.
Genau.
Aber ihr schreibt ja nicht nur, sondern ihr seid jetzt seit kurzem auch, seit einem Monat würde ich sagen, oder seit Jahresanfang auch Verleger, Jungverleger. Ja. Denn ihr habt den Huckepack Verlag ins Leben gerufen. Ja. Also schreiben war euch nicht genug, sage ich jetzt mal, sondern da habt ihr gesagt, da geht noch mehr. Was war für euch die Motivation zu sagen, also kommt, jetzt wären wir auch noch Verleger?
Also ich hatte diese Idee schon irgendwie lange so ein bisschen mit mir rumgetragen. Mein Gehirn ist darauf trainiert, Ideen zu produzieren. Das mache ich, sobald ich am Schreibtisch sitze und wahrscheinlich auch, wenn ich nicht am Schreibtisch sitze.
Ich denke bei den Spaziergängen, oder?
Da auch kontinuierlich irgendwelche Ideen aus. Und davon sind ja auch viele jetzt gar nicht so erwähnenswert. Aber so über die Jahre, Tag für Tag, sammelt sich da ganz schön viel Kram an. Und vieles ist dabei, was ich dann doch gar nicht so schlecht finde, was aber nicht so richtig in das passt, was ich jetzt so bei Mayrisch oder bei Hansa oder so veröffentlichen kann. Und deshalb hatte ich schon lange den Wunsch, irgendwie so was wie so eine eigene Bude zu haben, wo all diese Ideen reinkommen können und rauskommen können. Und damit habe ich Daniel und Peter vom Mayrisch Verlag schon lange in den Ohren gelegen und es war immer so, ja, ach, ja, warum eigentlich nicht, mach doch. Und dann war aber irgendwie, dann waren wir in Frankreich und dann war es ein bisschen eingeschlafen und so. Und
jetzt muss man sagen, Mayrisch ist sozusagen dein Hausverlag.
Also ja, genau, Entschuldigung, genau. Mhm. Genau, die Mayrisch-Leute haben mich, als ich gerade Abitur gemacht hatte und nach Hamburg gezogen bin, sozusagen beim Poetry Slam
adoptiert.
Entdeckt und wir haben zusammen die ersten Bücher gemacht. Also mein erstes Buch bei Mayrisch war auch sozusagen das erste richtige Buch mit einer ISBN bei Mayrisch und dann sind wir so zusammen gewachsen. Und ich bin dann nur über den Umweg Kinderbuch bin ich ein bisschen von denen weg, weil sie keine Kinderbücher gemacht haben eine Zeit lang. Und als sie gesagt haben, ach, jetzt könnten wir doch Kinderbücher machen, bin ich wieder zurückgekommen und dann kam jetzt halt so kam das wieder so auf den Tisch, weil jetzt auch Dieter eben auch irgendwie das interessant fand und mit Dieter natürlich noch mehr Ideen plötzlich jeden Tag auf dem Tisch liegen und der Stapel mit den Mappen voller Ideen. Der wird einfach nicht kleiner. Und ja, dann haben wir nochmal bei Mayrisch so angeklopft und die waren so, ja, mach doch. Und dann haben wir einfach nur, mussten wir das so ein bisschen ausdealen, was möglich ist und wie wir das genau regeln. Und jetzt geht's los. Genau, die Rüben, von denen wir ja eben schon kurz sprachen, sind jetzt unser erstes Projekt, was im Huckepack Verlag erscheint. Und
unser Büro ist renoviert.
Unser Büro ist renoviert. Wir waren eben da und haben den Schreibtisch abgeschliffen und geölt.
Also es ist nicht im selben Haus, wo er wohnt. Es ist sozusagen woanders.
Ja, es ist im hippen Neukölln. Und dann erscheint im April schon die nächste Vorschau. Der nächste Titel ist auch schon in der Pipeline.
Ja.
Und er ist dann auch wieder von euch oder von jemand anderem? Weil Verlag wäre ja auch die Möglichkeit, jetzt viele andere Sachen zu machen, die jetzt nicht unbedingt aus dem eigenen Ideenpool kommen, sondern Ideen genau. von anderen sind.
Das ist genau der Grund, warum es mir auch so wichtig war, diesen Weg einzuschlagen und es zumindest auszuprobieren, weil da eben auch manchmal Geschichten Ideen auf dem Schreibtisch liegen, die dann plötzlich mit mir oder uns gar nicht so viel zu tun haben, außer dass wir sie hatten und die aber von anderen Leuten ausgeführt werden müssten. Also in dem nächsten Falle zum Beispiel ist das eine Illustratorin und ein, ja, sagen wir mal, Autor, die wir einfach nur toll finden und bewundern und die wir einfach nur zusammenbringen und sagen, hier, also wir würden uns das so vorstellen, wenn ihr zusammenarbeitet und das könnte eine tolle Sache werden. Und dann haben die zum Glück gesagt, juhu, da sind wir dabei und das ist dann das nächste Projekt. Was hätten wir gemacht, wenn wir keinen Verlag hätten? Dann hätten wir es höchstens einem anderen Verlag sagen können und da weiß man immer nicht, ob die Idee mittragen, ob sie den Mut haben, das zu machen.
Darf man die Namen schon verraten oder ist das noch geheim?
Also dann erzähle ich jetzt eine kleine Anekdote dazu. Ich hatte vor schon langer Zeit eine Lesung in Toulouse an der deutschen Schule. Da war ich eingeladen von der Bibliothekarin und die hat sich danach auch noch um mich sozusagen so ein bisschen gekümmert und wir sind zusammen essen gegangen mit ihren beiden Kindern. Und der kleine Junge, Laszlo hieß der, glaube ich, hat mich die ganze Zeit gelöchert. Also ein totaler Bücherwurm und hat mir die ganze Zeit Fragen gestellt und hat mich dann gefragt, ob ich Musicals liebe. Mhm. Ich war so, geht so.
also lieben
jetzt. Ich liebe Musicals. Und dann hat mir die Sirka, seine Mutter, dann so zugeflüstert, also er meint mit Musicals eigentlich alles, was mit Musik zu tun hat. Und dann hat er hinten angefangen, so Lieder vorzusingen, die er besonders gut findet. Und eins war Der Habicht und der Hahn von Captain Peng, also Robert Gwisdek. Und diese Performance von diesem achtjährigen Jungen, ich hatte sofort die Idee, wow, der hat das so im Kopf als Film und der hat das so cool mir vorgeturnt, sozusagen, dass ich dachte, warum nicht einfach mal mutig sein und Captain Peng anschreiben? Wir hatten uns zumindest schon mal auf der Lit Cologne getroffen und er hat mit einem Kumpel von mir zusammen studiert und ihn fragen, was ist ja nichts zu verlieren. Der hat den Text fertig, es gibt diesen Song, warum nicht fragen, ob wir daraus nicht ein Kinderbuch machen wollen? Und ja, genau, das habe ich gemacht und dann hat er gesagt, cool, und dann haben wir ihn besucht und dann haben wir jetzt endlich auch noch die großartige Melanie Garanin überzeugt, dazu die Illustrationen zu machen. Und
nicht schlecht.
Die ist gerade unglaublich gefragt und tierisch im Stress und so und konnte trotzdem nicht widerstehen diesem Song und sie findet auch alles, was Captain Peng da so macht, super gut. Sie kommt selber so ein bisschen sie kommt ja aus der Animationsfilm-Ecke. Sie hat selber eine große Affinität zu Musikvideos und zu Hühnern.
Kanntet ihr sie vorher schon oder habt ihr erst, wie seid ihr auf sie gekommen?
Wir kannten sie nicht vorher. Nee, wir haben so ein bisschen einfach gesucht und haben dann ihr Buch Nils gelesen fand es fantastisch und ihre Zeichnung einfach super großartig. Und das Tolle war dann, finde ich, auch eben, wie gut das gepasst hat, dass, also als wir dann mit ihr telefoniert haben und sie uns erzählt hat, dass sie eigentlich immer Musikvideos zeichnen wollte und dass sie Hühner liebt und auch wie nett und toll sie ist. Das war so schön, weil es wirklich, das war wirklich so ein Moment, wo es irgendwie so geklickt hat und klar war, das muss passieren, das muss genau so sein. Sie muss diesen Text illustrieren und wir sind einfach total froh und stolz, dass dieses Projekt im Huckepack-Verlag erscheint.
Und die sind jetzt dabei und ihr als Verleger müsst Dampf machen, dass sie die Deadlines halten. Das ist jetzt mal eine ganz ungewohnte Rolle, ne?
Ja, bis jetzt mussten wir noch keinen Dampf machen.
Okay.
Also das war, wir haben, als wir das letzte Mal gesprochen haben, Stefan, da war das ja noch so, dass wir da noch nicht so richtig sagen konnten, ob es klappt. Und das hatte damit zu tun, dass Melanie einfach unfassbar viel zu tun hat. Also die ist jetzt ja, also völlig zu Recht wird die ja gerade, weiß ich nicht, völlig in den Himmel gehoben, weil sie so ein tolles, wuchtiges Ding da abliefert. Das ist ja so ihre erste große, ganz eigenständige Arbeit gewesen und so.
Das ist so ein kleiner Hype schon, ja, das stimmt.
Mhm. Ja, und das ist ja auch wirklich, wirklich, wirklich völlig zu Recht. Ich finde das ganz, ganz beeindruckend. Also diese Leichtigkeit und die Tiefe in diesem Buch. Und sie hat jetzt auch Bock, einfach so ein bisschen zu zeigen, was sie alles kann. Mhm. Also, ne, dass sie jetzt nicht nur, sie hat das am Telefon so zu uns gesagt, ich zitiere jetzt hier vorsichtig, dass sie so meinte, irgendwie so, sie hat auch keine Lust, jetzt nur als die gesehen zu werden mit dem toten Kind. Ja. So, dass, deshalb hat sie auch Lust auf jetzt so ein leichtes, schönes Musikvideo, schnell hingeworfenes, bewegliches Ding so mit uns. Das findet sie cool und hat sie dann so reingequetscht, aber das war ein langes Hin und Her. Also, dass sie das so, oder was heißt lange, aber so, sie musste das halt irgendwie gucken, ob sie das, sie arbeitet an einem großen, großen Projekt und da musste sie gucken, ob sie da irgendwo uns noch zwischenschieben kann. Und genau, das war zu dem Zeitpunkt noch nicht klar und jetzt ist es klar und das wird alles klappen, da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ja. Die wirkt sehr, sehr zuverlässig und ich glaube auch, sie ist sehr, sehr schnell.
Und also jetzt
muss ich in sehr kurzer Zeit sehr, also so was wirklich Tolles hinzaubern. Mhm. Und das war nämlich in diesem Gespräch auch so bezaubernd, dass es irgendwie so klar war, dass sie den Stil sofort begreift. Mhm. Also sie hat so ein Gefühl dafür, was wie dieser Song halt klingt und wie der Look sein muss, um auch zu dem Peng-Kosmos zu passen. So, das ist wirklich cool, mit so coolen, stilsicheren Leuten dann zusammenarbeiten.
Und jetzt muss sie bezahlt werden und der Autor muss bezahlt werden. Ihr seid erstmal in der Situation, oh, jetzt müssen wir kalkulieren. Jetzt wie viel darf das kosten, die Druckkosten? Und also ihr seid jetzt sozusagen in der Rolle, bislang haben das andere gemacht. Und jetzt weiß ich nicht, Mayrisch hilft sicher, unterstützt, aber ihr habt ja auch das Risiko. Also jetzt müsst ihr plötzlich auf der anderen Seite stehend durchrechnen, oh, wie kann das Honorar aussehen, wie viel drucken wir überhaupt, wie hoch machen wir die Auflage, wie ist jetzt diese Situation, Kalkulation, vielleicht auch Papier aussuchen?
Also ja, erstens muss man sagen, Mayrisch hilft total, ohne die wären wir komplett verloren.
Danke, Daniel!
Auch so sind wir, haben wir schon Momente gehabt, wo wir gedacht haben, was zur Hölle haben wir uns da gedacht, also beziehungsweise warum haben wir uns überhaupt nichts gedacht und einfach nur gemacht? Aber
gab es so Momente, wo ihr gesagt habt, Finn oder Dieter, das blasen wir ab, das ist doch eine Nummer zu groß, das lassen wir, oh nee, was machen wir, kommen ja gar nicht mehr zum selber schreiben oder so. Gab es solche Momente, wo ihr sagt, oh, wieso?
Naja, also das blasen wir ab, dafür war es eigentlich dann schon zu spät.
Okay.
Also deswegen stand es nicht zur Debatte, aber schon so, dass mal kurz wir das große Flattern bekommen haben, auf jeden Fall, würde ich schon sagen. Aber gleichzeitig finde ich es auch total cool, dass wir zum Beispiel auch die Möglichkeit haben, ein Verlag zu sein, der nach unseren Vorstellungen arbeitet. Also wie viel Honorar gibt es, wie ist die Wertschätzung für welche Arbeit oder so. Ich meine, bei Mayrisch ist das ja, also auch da sind die ja vorbildlich für uns. Mhm. Aber ich habe schon ja jetzt verschiedene Verlage kennengelernt und verschiedene ja, Umgangsweisen mit Illustratorin, mit mir als Autorin und so weiter. Und ich habe schon den Anspruch, auch wenn wir es vielleicht nicht von Anfang an schaffen, aber ich habe schon den Anspruch, einfach eine gute, faire Verlegerin zu sein und finde das auch cool, dass ich das sein darf, also dass ich diese Rolle auch spielen darf und erlernen darf und so. Und insofern auf diesem Markt auch ja, eine Rolle spielen darf. So.
Heißt das dann jetzt für die Zukunft, dass ihr auch eure eigenen Sachen ausschließlich im Huckepack-Verlag veröffentlichen werdet?
Nee, das, also zumindest bei mir ist es schon klar, dass mein nächster Roman kann man das Roman nennen, ich weiß es nicht, bei Hansa erscheint. Und das finde ich auch total super, aber klar, diese Diskussion darüber oder das Nachdenken darüber hatten wir natürlich auch. Wie muss es sein oder wie soll es sein? Wie wollen wir es haben? Und jetzt finde ich es sehr, sehr schön, dass ich sozusagen diese Zusammenarbeit, die ich mit Hansa ja schon aufgebaut habe, oder diese Basis, die ich mit Hansa aufgebaut habe, dass ich auf der auch weiter arbeiten kann. Und ich finde es auch hilfreich, glaube ich, an manchen Stellen, dass nicht alle Rollen auf uns lasten. Also Verleger, Lektorin, Autorin und so weiter, sondern dass da auch nochmal ein Blick von außen in meiner nächsten Arbeit kommt. Und natürlich auch das Ganze.
Vor allem das Lektorat stelle ich mir schwer vor. Also sich gegenseitig die Texte zu lektorieren, gerade wo ihr so nah schon bei der Entstehung zusammen seid, da ist vielleicht ja manchmal der distanzierte Blick von außen auch nicht schlecht oder hilfreich.
Wir sind ja nicht die Erstlektoren. Also ich meine, wir haben ja im Mayrisch-Kontext fantastische Lektoren. Wie gesagt, Jan Oberländer, aber auch Daniel und Peter lektorieren unsere Texte ja. Also, und das sind die besten Lektorate, die ich kenne. Ja, auch in verschiedenen Häusern schon mit Lektoren zusammengearbeitet und auch im Filmbereich und so. Und das sind schon die besten Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe. Also da an der Stelle würde es mich jetzt nicht, wenn unser Lektorat nur daraus bestehen würde, dass Dieter meine Texte liest und ich ihre, gebe ich euch recht, das wäre vielleicht
ein bisschen eng.
Das kommt am günstigsten. Ja. Wir müssen den Preis drücken. Nee, okay, klar. Und bei Schlafen wie die Rüben war auch Jan Oberländer derjenige, der dann also lektoriert hat, erst Lektorat gemacht hat.
Genau.
Ah, okay.
Und da hatten wir noch einen Eck, um das auch nicht unerwähnt zu lassen, also weil das ja unsere erste gereimte Arbeit war, die wir wirklich jetzt so veröffentlichen, haben wir auch noch Alexander Gums gefragt, der ja ein hochbepreister, super Lyriker ist und ein netter Mensch ist. Und der hat gesagt, ja, komm, schick rüber, ich guck nochmal drüber. Und hat dann am Ende gesagt, ja, das passt schon.
Das Gutachter, okay.
Ja. Das war Daniel und Peter tatsächlich wichtig, dass die haben so gesagt, so, oh, ja, ey, von Reim und Versmaß und so verstehen wir am Ende nicht so viel. Da sind sie ja auch echt immer cool, dass sie so sagen, wo ihre Grenzen liegen. Also das war wie damals, als sie gesagt haben, ja klar, wo können wir Fraertels Werk veröffentlichen, aber es ist nicht der beste Ort der Welt dafür, weil wir wissen, das ist einfach ein anderes Business nochmal und wir sind da nicht zu Hause, da können wir dich nicht optimal unterstützen. Also am Ende machen wir es, aber such dir jemand Besseren, wenn du jemanden findest, mach das. So, und so waren sie da auch so. Ja, also klingt cool, aber frag doch lieber nochmal Alexander Gums, der hat mehr Ahnung von der Sache.
Jetzt seid ihr Verleger, ihr seid Autoren, da schon sozusagen immer ein Paar-Konstellation, Ehepaar auch, und ihr seid auch noch Eltern. Wie kriegt ihr das sozusagen in 24 Stunden immer unter einen Hut?
Insbesondere jetzt, ja, Kitas haben ja jetzt gar nicht immer aufgehabt, zumindest in den letzten Monaten.
Ja, nee, gerade ist es auch wahnsinnig anstrengend. Also gerade kriegen wir es hin, indem wir abwechselnd die Nerven zusammenbrüche haben und ihn gleichzeitig. Das ist unser Erfolgskonzept eigentlich.
Und uns selten sehen. Also nein, wir sehen uns jeden Tag. Aber wir verbringen wenig von der wertvollen Zeit miteinander irgendwie gerade.
Also das heißt, euer Kind erlebt euch zusammen nur manchmal.
Wie bitte?
Euer Kind erlebt euch zusammen dann nur manchmal, weil ihr euch ja dann teilen, abwechseln müsst?
Genau, genau. Also an normalen Wochentagen wechseln wir uns einfach ab, und also mit dem Kind und mit der Arbeit am Schreibtisch. Ja, da, also es hilft uns jetzt gerade auch besonders eben dieser Rhythmus, dieser strenge Rhythmus auch. Niemand von uns kommt jemals zu spät zum Mittagessen oder zur Ablösung, weil das einfach, es muss so sein. Man muss sich sozusagen so darauf verlassen können, dass man nach der abgemachten Zeit das Kind übergeben kann oder dass man eben was auch immer. Also das funktioniert total gut und das hilft total. Aber klar, ey, also ist, glaube ich, die schwierigste Zeit gerade.
Ja, wir gehen auf ein Zahnfleisch. Also ich kann es zumindest für mich sagen. Ja. Das ist echt gerade, ich habe ja, keine Ahnung, jede Woche so einen Tag oder so, wo ich denke, ich will das nicht mehr. Das ist total doof gerade alles. Und das ist eigentlich jetzt, ja, also wir sehnen an die Kita-Öffnung
mehr als alles
herbei. Ja.
Genau.
Das ist schon echt eine harte Belastung.
Das ist sozusagen das, also so schwierig das alles gerade ist, ist es doch relativ einfach zu lösen. Nämlich sobald es eine gewisse Entlastung gibt an dieser Front, also das Kind wird betreut ein paar Stunden am Tag, löst sich alle Schwierigkeit in Wohlgefallen auf, und all diese anderen Rollen, von denen ihr gerade sprach, sind easy
miteinander
zu bespielen, und das ist überhaupt gar kein Problem. Es ist wirklich eher, also es ist wirklich diese
aktuelle Situation,
genau,
die so steht. Dann kommen auch noch die fiesen Deadlines dazu, von denen Finn vorhin gesprochen habt. Habt ihr momentan welche, wo ihr an aktuellen Projekten, wo die drohen und ihr sagt, oh, jetzt die müssen wir einhalten?
Heute Abend. Ja. Also ganz konkret mussten wir heute einen Text fertigstellen, den wir gestern Abend mit einer Regisseurin besprochen haben.
Oh, okay.
Da haben wir auch ein Zoom-Meeting gehabt, und sie hat das Zoom-Video aufgezeichnet, schneidet jetzt parallel dieses Gespräch zu einer Präsentation zusammen. Wir haben heute im Schichtbetrieb an diesem Text gearbeitet. Und vor 2 Stunden oder so hat Dieter ihn abgeschickt und Deadline ist perfekt eingehalten.
Ihr seid Profis.
Ja, und nächste Woche geht's weiter. Also genau, Dieter hat dann einen Text für die Zeit abzugeben. Ich muss ein Bewerbungsvideo, bin nominiert für was, worüber ich jetzt, glaube ich, auch nicht reden darf, und muss dafür ein Bewerbungsvideo, das habe ich aber auch schon fertig, das müsste eigentlich erst in 1,5 Wochen fertig sein.
Fleißig.
Ja, das ist tatsächlich erstaunlich produktiv trotzdem, finde
also
ich.
Also du vor allen Dingen. Dieter hat, das wollte ich vorher noch sagen, als ihr darüber geredet habt, wie so diese Verunsicherung wie Dieter die so ein bisschen aus dem Leib geschüttelt hat oder so. Das waren diese Bestätigungen von außen in meinem Empfinden, die waren sehr, sehr wichtig und sehr, sehr hilfreich auf dem Weg, aber die halten nicht so lange an. Und ich habe das Gefühl, dass du vor allen Dingen jetzt in den letzten, weiß ich nicht, paar Monaten, vielleicht in den letzten halben Jahr oder so, nochmal so einen Riesenschritt gemacht hast, einfach so aus so einer inneren Kraft, also die angetrieben war oder so unterstützt war von diesen äußeren Rückmeldungen, genau. Und dann hast du diesen Schritt gemacht und hast einfach eine Sache nach der anderen rausgekloppt und hast immer sozusagen in einer unfassbaren Effizienz da ein Ding nach dem anderen rausgefeuert. Und das gibt dann letztendlich als Autor Kraft, ne? Wenn man es wirklich so, man schreibt was und dann ist irgendwie so, ist ja voll gut.
Jetzt habt ihr ja den Vorteil, also ein bisschen zynisch gemeint, dass jetzt nicht auch noch Termine wie Lesungen oder Termine an Theatern oder sowas dann auch diesen Arbeitsalltag als Autor, als Autorin zerschneiden.
Das ist leider ein Trugschluss, weil die Lesung und so weiter finden nicht statt, aber was stattfindet, ist immer wieder die gleiche Lesung zu planen. Immer wieder wird die abgesagt oder verschoben und nochmal verschoben. Man verbringt unglaublich viel Zeit mit Planung für Termine, die nie stattfinden. Das ist
und dann muss man am Ende ein Video machen.
Ja.
Naja, aber es gibt ja auch welche, die Online-Lesungen machen. Auch da gibt es mittlerweile ja von einigen Seiten Angebote, dass man das tut. Und da hören wir auch sehr unterschiedliche Erfahrungen. Es gibt Autorinnen, oder die das sehr gut annehmen und die sagen, dass sie machen damit großartige Erfahrungen. Es gibt auch andere, die merken, nee, ich brauche den Kontakt zu meinen Zuhörerinnen, zu meinen Zuhörern und das eher als Krücke sehen und sehnlichst auf den Moment warten, wo man wieder vor Ort lesen kann. Wie ist das für euch?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung. Es ist so, man lernt was nochmal Neues irgendwie, oder zumindest ist es für mich so, ohne dass ich jetzt schon irgendwie so eine Souveränität in Live-Lesungen erworben hätte, ist es jetzt nochmal eine andere Art von Lesung, wo ich jetzt fast ähnlich viele gemacht habe wie live und wo ich aber auch merke, mit jedem Mal lerne ich etwas dazu und lerne ich sozusagen das Material, was da ist, oder das mir fehlt das Wort, ich weiß gerade das Wort nicht, aber das, was da ist, eben zu nutzen, auch in seiner Besonderheit sozusagen. Also man kann andere Dinge digital machen, als man sie live machen kann. Mhm. Und diese Möglichkeiten lerne ich immer mehr kennen und eben auch so ein bisschen nutzen. Und also ich hatte schon total tolle digitale Lesungen und eben aber auch genauso oder ja, eine ähnliche Anzahl von tollen Live-Lesungen und auch eine ähnliche Anzahl von missglückten Live-Lesungen. Ja.
Naja, wir waren ja jetzt auch quasi live, aber zeichnen es doch auf.
Ja.
Eine Kombination aus beidem.
Wir danken euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt, gerade wo das so eng ist, wie wir eben erfahren haben von euch auch, wo ihr so getaktet seid, dass ihr eigentlich mal dringend auch aufatmen müsst. Also danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt und ja, auf bald, sage ich mal. Auf bald dann vielleicht auch nicht virtuell, sondern Aug in Aug.
Und auf viele schöne neue Bücher, die ja schon alle angekündigt sind.
Ja. Also, lasst es euch gut gehen. Bis dann.
Tschüss.
Tschüss. Und jetzt geht die Wartezimmertür auf dem Bildschirm einfach wieder zu. Es ist faszinierend mit der Technik, also wie du das hingekriegt hast.
Also es hat super funktioniert, muss man schon sagen. Aber die Menschen so richtig vor Ort live zu sehen, das hat doch auch so seine Qualität.
Das wäre schon schöner, da hast du recht.
Aber damit ihr nicht verpasst, was wir das nächste Mal haben, welchen Gast wir das nächste Mal begrüßen dürfen, einfach die Kinderbuchpraxis auf allen Podcast-Plattformen abonnieren und uns Kommentare, Fragen, Anregungen schicken an kinderbuchpraxis@mvb-online.de.